Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Sommerzeit ist Reisezeit. Und Reisen bildet, sagt man. Aber auch wer zu Hause bleibt, kann durch ungeahnte Begegnungen den eigenen Horizont erweitern. Und das gilt auch für Glaubensthemen, meint Pfarrer Christoph Seidel aus Regensburg in der katholischen Morgenfeier.
Muss man hier keinen Eintritt bezahlen? Hier gibt's ja nirgendwo eine Kasse. Nicht mal einen Zaun haben die um ihr Grundstück. Ich wundere mich und meine Mitreisenden wundern sich auch. Wir sind mit dem Rad an der Elbe unterwegs und besuchen Schloss Wörlitz in der Nähe von Dessau in Sachsen-Anhalt. In jedem Reiseführer wird dieses Schloss als kulturelles Highlight hervorgehoben und es ist wirklich ein traumhafter Ort. Ein Märchenschloss im klassizistischen Stil, am Rand des Grundstücks eine alte evangelische Kirche, dann ein riesengroßer Garten, aber soweit das Auge sieht, gibt es da keinen Zaun. Der große Garten wird von einem ausgeklügelten Flusssystem unterbrochen. Über die einzelnen kleinen Kanäle führen 18 Brücken. Jede von ihnen schaut vollkommen anders aus. Der Park gehört zum Dessau-Wörlitzer Gartenreich, einer UNESCO-Welterbestätte. Auf allen T-Shirts der Bediensteten kann man es lesen: Gartenreich. Es ist wirklich wie ein besonderes Stück Welt mitten in der Welt. Ohne Zaun, ohne Grenzen. Und gerade deshalb spüre ich, hier bin ich willkommen. Diese besondere Schlossanlage hat eine interessante Geschichte. Sie hat zu tun mit einem Mann, den heute noch alle, die im Gartenreich beschäftigt sind, unseren Fürst Franz nennen. Im Jahr 1758 übernahm der damals 18-jährige Prinz Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau die Regentschaft in seinem kleinen Fürstentum an Elbe und Mulde. 5 Jahre später unternahm er gemeinsam mit seinem Freund und Berater Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf Bildungsreisen nach England, Italien und Frankreich. Weil Fürst Franz von den Erlebnissen dort so begeistert war, wollte er seinen eigenen Schlosspark als Ort der Erholung, aber auch als Ort der Bildung der ganzen Bevölkerung zur Verfügung stellen. Eine wichtige Motivation dafür war der Gedanke der Aufklärung, der sich Mitte des 18. Jahrhunderts immer stärker verbreitete. Trau dich, selber zu denken. Dieses Wort des Philosophen Immanuel Kant wurde zum Leitgedanken dieser wichtigen Epoche. Verwende deinen eigenen Verstand. Hinterfrage die Regeln, die Fürsten und Religionen schon immer den Menschen auferlegt hatten. Lerne die Welt kennen und schau, welche Schätze es dort gibt. Das war damals gewagt und ist es bis heute. Der Blick in die weite Welt lehrt mich nun einmal am meisten vom Leben. Und weil die Menschen damals nicht in dem Umfang reisen konnten, wie das heute möglich ist, stellte Fürst Franz seinen Schlosspark sozusagen als Raum für Bildung zu Hause zur Verfügung. Er errichtete auf diesem Gelände zum Beispiel eine Synagoge, um den Menschen andere Religionen bekannt zu machen. Er stellte griechische Figuren und kleine Tempelanlagen auf, um die Schönheit und die Weite anderer Kulturen vorzustellen. Er ließ seinen Park nahtlos in landwirtschaftliches Gelände übergehen, um Schönheit und Nutzung von Natur und Landschaft gleichermaßen bewusst zu machen. Er legte sogar einen künstlichen Vulkan an, um den Leuten auch neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse vorführen zu können. Am Geburtstag des Fürsten und zu anderen festlichen Anlässen konnte man den Vulkan Feuerspeien sehen. Bis heute wird zu besonderen Gelegenheiten dieses Spektakel angeboten. Für mich lautet die Botschaft dieses Gartenreiches: Schau dir die Welt an und denk darüber nach. Lass dich von der Vielfalt der Möglichkeiten beeindrucken und gewinne Lust, dich selbst als Teil dieses Wunderwerks zu verstehen, dass es immer wieder neu zu entdecken gilt. Bei unserem Besuch machen wir eine Kahnfahrt durch das Kanalsystem des riesigen Schlossparks. Dabei erzählt der Ruderkapitän viel über die Einzelheiten der Anlage, besonders aber von seiner Begeisterung über Fürst Franz. Immerhin hat der Mann schon zu DDR-Zeiten als Jugendlicher Touristen durch den Park gefahren.
Das haben wir alles unserem Fürst Franz zu verdanken. Wir sind echt stolz auf ihn. Franz wollte sein Schloss und den Garten nicht für sich allein behalten, wie die sonstigen Fürsten und Könige vor ihm und zu seiner Zeit. Er wollte kein teures Schloss für sich allein, er wollte etwas Schönes für alle. Alle sollten sich freuen, alle sollten staunen und mit ihm die Weite und Vielfalt des Lebens erfahren dürfen. Das war für uns zu DDR-Zeiten natürlich bekannt, alles gehört allen. Aber es war auch total ungewöhnlich, so was Schönes von einem Fürsten für alle. Und dann auch so eine Weite, die war uns sonst eher fremd. Auf unseren Fürst Franz sind wir wirklich stolz.
Kein Zaun, keine sichtbaren Begrenzungen, das ist wirklich einladend. Freilich klingt das auch gefährlich. Da könnten ja Vandalen kommen und alles zerstören. Nun, die steigen aber auch über Zäune. Und ich denke daran, wie das in meinem Lebensraum Kirche ist. Da klingt Weite ja auch eher immer verdächtig. Da scheint man sich eher mit Zäunen und Abgrenzungen auszukennen. Man weiß sehr genau, wer alles zur kirchlichen Gemeinschaft dazugehören darf und wer nicht. Natürlich braucht jede Gemeinschaft Regeln, aber in der Kirche sind die Grenzpfosten schon immer besonders deutlich formuliert worden, gerade jetzt auch wieder. Klare Abgrenzungen gegenüber bestimmten Lebensentwürfen, sexuellen Orientierungen und auch gegenüber manchen kritischen Anfragen. Momentan ganz aktuell sind es mal die Pius-Brüder, die ein strenges Stoppschild erleben. In der Kirche kennt man sich gut aus mit exakten Grenzziehungen und engen Vorstellungen von dem, was richtig und falsch ist. Und ich denke so bei mir, katholisch heißt doch ursprünglich allumfassend. Eine große Weite war mit diesem Wort anfänglich verbunden. Alle, die an Christus glauben, gehören zu diesem katholischen Bereich, auch wenn man das eine oder andere hier so praktiziert und dort anders. Ein befreundeter evangelischer Pfarrer sagte mir mal, in diesem ursprünglichen Sinn glaube ich auch an die katholische Kirche. Spannend. Das Bild vom Garten ohne Zäune gefällt mir in diesem Zusammenhang gut. Katholische Weite. In meinem Schrebergarten, den ich von meinen Eltern übernommen habe, gibt es übrigens auch keine eingezäunten Parzellen. Jeder vertraut dem Nachbarn, dass er nur auf seinem Grundstück Unkraut zupft und nicht weiter. Natürlich tauchen an Gartengrenzen auch manchmal Fragen auf. Wem gehören die Äpfel, die von meinem Baum auf das andere Grundstück fallen? Oder wer muss das Laub von Nachbarsbaum auf meinem Grundstück entfernen? Kein Problem, wenn man sich gut versteht. Schwierig wird's, wenn man den Nachbarn nicht mag. Und manchmal passiert genau da ein kleines Wunder. Da lernen die Großen von den Kleinen. Das habe ich vor einiger Zeit sehr zu Herzen gehend erlebt. Da hatte sich eine Familie ein Haus gebaut. Im Nachbarhaus zog eine türkischstämmige Familie ein. Am Thema Gartenzaun entspann sich ein handfester Streit mit Rechtsanwalt und allem, was dazugehört. Die Großen schenkten sich nichts. Die Kinder sollten sich daher auch besser voneinander fernhalten. Allein sie wussten es besser. Als der Ball einmal ins gegnerische Spielfeld, Gartengrundstück gefallen war, rannte der kleine Junge ihm hinterher, traf den Nachbarsbuben und das Eis war gebrochen. Trotz erheblicher anfänglicher Widerstände sprechen nun auch die Eltern miteinander. Es ist noch nicht ganz gut, aber es hat sich etwas bewegt in dieser Nachbarschaft. Man lernt nie aus, wie wahr. Und wichtig scheint auch, Es geht oft nicht ohne eine gewisse Anstrengung, eine Überwindung, um sich zu öffnen und die eigenen Grenzen zu überschreiten. Aber nur so entsteht eine neue Wirklichkeit.
Wir sind einander weites Land, wir halten eins des anderen Hand und suchen so nach unserem Weg. Wir sind uns nah, wir sind uns fern, doch unbeirrbar bleibt der Kern, die Kraft, die uns zusammenhält. Es kann nicht eins dem anderen alles sein. Und manche Strecke führt der Weg allein. Doch immer wieder Nähe spür und voll Vertrauen sich berühr. Macht das Leben licht und froh.
Was für das alltägliche Leben in puncto Mauerfall gilt, das gilt, meine ich, auch für den Glauben. Den Glauben gibt es nicht als Fertiggericht oder als geschnürtes Paket, das man einem fragenden und suchenden Menschen einfach überreichen könnte. Vielfach wurde und wird das in Kirchenkreisen so verstanden. Wenn man das Glaubenspaket aus Lehrsätzen und Rechtsbestimmungen übernimmt, dann gehört man dazu, ansonsten steht man außerhalb der Gemeinschaft. Das ist freilich ein sehr statisches Verständnis von Kirchenzugehörigkeit, das mit dem realen Leben schwer vereinbar ist. Glauben gibt es nicht als Paket, denn Glauben ist eine Beziehungssache und Beziehungen sind nicht statisch, sie entwickeln sich. Sie entstehen durch Liebe, Freundschaft, durch gegenseitige Anziehungskraft. Und das ist eine gewaltige Kraft. Und Beziehungen verändern und entwickeln sich auch durch Kräfte oder Ereignisse, die das Leben zum Wackeln bringen. Bei einem Vorbereitungsgespräch zu einer Hochzeit erzählt mir die Braut Folgendes.
Mit dem Glauben, wissen Sie, das ist so eine Sache. Ich komme aus einem sehr gläubigen Elternhaus. Ich habe als Kind und Jugendliche ministriert, habe sogar in Religion Abi gemacht. Aber das kritische Nachdenken und auch die Gespräche mit meinen Klassenkameradinnen haben mich immer mehr ins Zweifeln gebracht. Gibt's diesen Gott überhaupt? Ist der Glaube rational haltbar? Klingt doch alles irgendwie sehr nach Fantasie und Wunschvorstellungen. Dann habe ich Medizin studiert. Da bin ich irgendwie ganz weggekommen. Da gibt's für alles so nüchterne Erklärungen. Zellen entwickeln sich und sterben ab. Fertig. Da braucht es keinen Gott. Aber im letzten Winter, da ist mein Vater gestorben. Herzinfarkt aus heiterem Himmel mit 57 Jahren. Ganz ehrlich, seither beginne ich wieder nach Gott zu fragen. Und es tut mir gut, wenn ich für meinen Vater bete.
Manche Menschen kommen durch Schicksalsschläge weg von Gott. Andere finden ihn genau da wieder. Auf jeden Fall gerät etwas in Bewegung. Glaube verändert sich. Menschen lernen glauben oder lernen neu zu glauben. Spannend finde ich, dass es offensichtlich Jesus selbst so gegangen ist. Er, der Sohn Gottes, war ja auch ganz Mensch, so sagt das Christentum. Für Menschen gibt es nichts, was sich nicht entwickeln müsste. Nichts ist immer schon so oder kommt schon fertig auf die Welt. Klar, Jesus war ein Baby und musste irgendwann auch zu einem erwachsenen Mann werden. Aber wie ist das denn mit seinem Glauben? War der immer schon fertig? Wusste Jesus immer schon alles, auch über Gott? Auf meinem bisherigen Weg hat mich ganz besonders ein Buch geprägt, dessen Titel allein mich schon gefesselt hat. Der Autor des Buches, Wilhelm Bruners, beschreibt darin, wie Jesus Glauben lernte. Das ist ja mal interessant. Jesus musste Glauben lernen? Er, der Sohn Gottes? Wenn er ganz Mensch war, dann musste auch Jesus lernen, wie alle Menschen. Im Lernen geben wir bisherige Positionen auf, gehen einen Schritt weiter, müssen bisher Erfahrenes neu einordnen, korrigieren, aufs Spiel setzen. Nicht selten ist das anstrengend. In diesem Punkt war nun Jesus wieder ein Vorbild. Auch er macht schmerzhafte Lernerfahrungen. Auch er spürt innere Widerstände, muss ringen um den richtigen Weg und die richtige Entscheidung. Aber letztlich sagt er ja zu dem, was auch er als neu erlebt, was seinen bisherigen Horizont weitet. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel von Jesu Lernen wird an diesem Sonntag im Evangelium vorgetragen. Eine anstößig wirkende Bibelstelle, so sperrig und schmerzvoll wie Lernen eben oft ist. Und ich bin froh, dass auch solches von Jesus berichtet wird.
Jesus ging weg von dort und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: »Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon gequält.« Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: »Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her.« Er antwortete: »Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.« Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: »Herr, hilf mir!« Er erwiderte: »Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen.« Da entgegnete sie: »Ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Darauf antwortete ihr Jesus: »Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst.« Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.
Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Unverschämt, diese Antwort von Jesus. Da bleibt mir erstmal die Luft weg. Und ich suche nach Erklärungen. Vielleicht fühlt er sich überfordert von so vielen Anliegen und hilfesuchenden Menschen, dass es ihm zu viel wird. Vielleicht ist die Frau ja zu aufdringlich und nervt ihn. Aber darf man deswegen so reagieren? Hunde war damals tatsächlich ein jüdisches Schimpfwort für die Heiden. Wenn man heute an die unüberwindlichen Gegensätze zwischen Israel und Palästina denkt, könnte man den Eindruck haben, das war immer schon so. Aber hat Jesus diese Rivalität auch noch geschürt? Es ist aufschlussreich, den geschichtlichen Hintergrund dazu zu bedenken. Tyrus und Sidon, die heidnischen Küstengebiete, wurden von Juden aus dem Inneren des Landes auf Druck der römischen Besatzer mit Getreide beliefert. Das Brot wurde also tatsächlich den Kindern Israels weggenommen und den heidnischen Hunden vorgeworfen. Das führte damals natürlich zu sozialen Spannungen. In diesem Moment, als die Frau Jesus bittet, gibt er erstmal gar keine Antwort. Er weiß und fühlt sich zum Volk Israel gesandt, nicht zu den anderen, nicht zur ganzen Welt. Aber dann lässt er sich überzeugen von dem unnachgiebigen Vertrauen der Frau. Selbst die Hunde bekommen von den Resten, die vom Tisch fallen. Und Jesus antwortet: »Frau, dein Glaube ist groß.« Eigentlich passt es nicht in sein Bild. Es schmerzt ihn. Aber diese Begegnung verändert seine Sicht der Dinge, auch sein Selbstbewusstsein. Er gewinnt einen weiteren Horizont, Grenzzäune verlieren an Bedeutung. Auch sein persönlicher Glaube verändert sich, denn außerhalb Israels findet er immer wieder größeren Glauben als im eigenen Volk. Nicht zuletzt wird ausgerechnet ein heidnischer Hauptmann unterm Kreuz bekennen: »Wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.« Der Evangelist Markus erzählt übrigens dieselbe Begebenheit von der heidnischen Frau und ordnet sie zwischen zwei Geschichten von der wunderbaren Brotvermehrung ein. Die erste findet am galiläischen Westufer des Sees Genezareth statt, die zweite am größten Teil heidnisch bewohnten Ostufer. Diesmal bleiben nicht 12, sondern 7 Körbe voller Brotstücke übrig. Nach alter Überlieferung siedelten im Gebiet der Dekapolis 7 heidnische Stämme, sodass sich die 7 Körbe auf diese Heidenvölker beziehen. Wie Jesus das 12-Stämme-Volk Israel speist, so jetzt auch die Heiden. Das endzeitliche Mahl ist allen Menschen, Juden und Heiden, bereitet. Eine heidnische Frau hat mit ihrer Beharrlichkeit dieses zweite Mahl bewirkt. Und ich denke an das Gartenreich auf Schloss Wörlitz. Für Fürst Franz war es wichtig, den Horizont der Menschen zu weiten, Grenzen und Zäune auch in den Köpfen zu entfernen. Und zum Zeichen dafür sollten alle Menschen die Möglichkeit haben, in dieses Gartenreich zu kommen, zu schauen, zu staunen, sich für Schönes und Wertvolles zu öffnen. Jesus spricht von etwas ganz Ähnlichem, vom Himmelreich. Und nach weitet sich sein eigener Blick dafür, für wen dieses Himmelreich offen ist. Nicht nur für seine Glaubensgeschwister aus der jüdischen Religion, sondern auch für die anderen. Nicht nur die Weisen und Klugen, nein, die Unmündigen, sagt Jesus, die haben mehr verstanden vom Reich Gottes. Und als Beispiel dafür nennt er an einer anderen Stelle die Kinder, die damals in der Öffentlichkeit gar nichts zu suchen hatten. So lesen wir beim Evangelisten Markus:
Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.
Jesus hat dazugelernt, durch eine Fremde. Wir könnten auch sagen, durch ihr kindliches Vertrauen, durch ihren kindlichen Mut, der noch nicht durch die warnende Stimme zerstört wurde, die etwa sagt: So darfst du als Fremde nicht mit dem Rabbi Jesus sprechen. Wer sagt das denn? In einem Gebet beim katholischen Gottesdienst heißt es: In allem war Jesus uns gleich, außer der Sünde. Lernen ist keine Sünde. Nur sich dem Lernen zu verschließen, wäre wohl eine. Generell Nein zu sagen zu etwas Neuem, Unbekannten. Und da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht aus Bequemlichkeit verschließe in dem, was ich schon weiß. War immer schon so. Hatten wir noch nie. Wo kämen wir dahin? Das sind echte Totschläger. So geht Leben nicht und Glauben auch nicht. Da würde ich dem Gartenzaun oder besser noch der Betonmauer in meinem eigenen Kopf zum Opfer fallen. Die heidnische Frau und Jesus zusammen lehren mich, offen zu bleiben für Momente im Leben, die herausfordernd sind, aber in denen sich mein Leben und mein Glaube weiten. Das ist Bildungsarbeit wie zu Zeiten von Fürst Franz. Trau dich, selber zu denken und deine eigenen Schlüsse aus den Erfahrungen im Leben zu ziehen. Der brasilianische Bischof Domhelder Camara hat ein Wort geprägt, das ich mir ins Stammbuch geschrieben habe und das mich immer neu herausfordert.
Sag Ja zu den Überraschungen, die deine Pläne durchkreuzen, deine Träume zunichte machen, deinem Tag eine ganz andere Richtung geben, ja, vielleicht deinem Leben. Sie sind nicht Zufall. Lass dem himmlischen Vater die Freiheit, deine Tage zu bestimmen.
Thank you.
Ich möchte beten. Gott, lass mich glauben, dass das Leben, das du für mich bereithältst, nicht nur in meinen engen Grenzen, sondern überall in deinen weiten Horizonten zu finden ist. Gib mir den Mut, über meinen Tellerrand zu schauen, für deine Liebe offen zu bleiben, die keine Grenzen kennt, und für die Menschen, die alle von dir geliebt werden und von denen ich immer noch etwas lernen kann. Segne uns, so bitte ich dich, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.